Es ist einer der schönsten Briefe, der je geschrieben wurde. Ein Brief, in dem uns groß gemacht wird, was Jesus für uns getan hat, und ein Brief, in dem uns gezeigt wird, wie wir hier auf der Erde ein himmlisches Leben führen können. Himmel auf Erden, das will die Welt sehen. Das kann sie sehen in den Kindern Gottes. Der Epheserbrief hat 6 Kapitel. Wer von euch hat ihn schon einmal in einem durchgelesen? Ja. Wisst ihr, wie lange es braucht, dieses Buch zu lesen? Thomas, wie lange braucht es? 30 Minuten. In 30 Minuten kann man es bestimmt lesen. Wenn ein Kapitel kann man im Allgemeinen, im Durchschnitt, etwa in 5 Minuten lesen. 6 mal 5 ist 30. In einer halben Stunde haben Sie dieses schöne Buch gelesen. Unser Gedächtnis ist leck wie ein Leckereimer. Ja. Haben Sie schon mal versucht, Wasser zu tragen in einem Eimer, der leck war? Unten ein Loch? Wenn man vom Brunnen kommt, ist vielleicht die Hälfte noch da, wenn man beim Haus ist, nicht wahr? Das kenne ich von zu Hause. Unser Gedächtnis ist manchmal wie ein Sieb. Deshalb ist es wichtig, ab und zu längere Abschnitte zu lesen, besonders wichtige Texte, damit man nicht gleich alles vergessen hat, wenn man fertig ist. Stellen Sie sich vor, Sie beginnen zu lesen um 5 Uhr und 5:30 sind Sie schon mit Kapitel 6 fertig. Da kann man immer noch behalten, was in Kapitel 1 stand, wenigstens in Kapitel 4, nicht wahr? Also der Epheserbrief ist einer der schönsten Briefe und es braucht gar nicht viel Zeit, ihn zu lesen. Und man kann ihn immer wieder lesen. Es wäre eine gute Beschäftigung, einmal für eine ganze Woche jeden Tag den Epheserbrief zu lesen. Besonders nach diesen Tagen, wo wir uns einige Texte angeschaut haben, das wäre eine gute Hausaufgabe, nicht wahr? Eine gute Wiederholung. Ja. Wir haben uns mit Texten aus dem 2. Kapitel befasst. Wenn man jetzt das ganze Buch lesen würde, dann bekäme man den Zusammenhang besser. Nun, um uns zu helfen, will ich uns den Zusammenhang kurz schildern, bevor wir heute in unseren Text einsteigen. Man sagt manchmal, dass das Thema des Epheserbriefes die Gemeinde Jesu wäre. Nach näherem Hinschauen scheint mir ist das doch nicht der Fall. Ich werde es wohl früher auch so gesagt haben, aber heute kann ich das nicht mehr so sagen. Nicht die Gemeinde ist das Thema, sondern das, was Gott getan hat, was Gott hier uns nahebringen will. Eigentlich haben wir 2 Themen im Epheserbrief. Er hat 6 Kapitel, wie gesagt, und der Brief kann genau in die Hälfte, das heißt, was die Kapitel betrifft, aufgeteilt werden. 3 und 3 Kapitel. In Kapitel 1 haben wir 2 Verse, die einleitende Art sind. Und in Kapitel 6 haben wir einige Verse, die am Schluss dort stehen. Sie sind eher persönlicher Art. Aber dazwischen haben wir den Hauptteil des Briefes, der also in 2 Hälfte aufgeteilt werden kann. In dem ersten Teil werden uns unsere Vorrechte in Christus gezeigt. Im ersten Teil werden wir gleichsam abgehoben und in himmlische Sphären versetzt, in himmlische Bereiche. Und dort lernen wir, was Gott für uns getan hat. Gott zeigt uns, dass wenn wir in Christus sind, wir im Himmel sind. Christus ist ja im Himmel Und wenn wir in Christus sind, sind wir dort, wo er ist. So sagt es Paulus auch im Kolosserbrief. Wir sind dann im Himmlischen, in himmlischen Bereichen. Frage ist, ob wir unsere Gedanken dort sind oder ob sie immer wieder zurückschweifen zu den Dingen dieser Welt, die wir sehen, hören, betasten, riechen können. Wo leben wir? Das ist die große Frage. Der Apostel Paulus will uns Gottes Heilstaten groß machen. Unsere Vorrechte in Christus werden uns in Kapitel 1 bis 3 geschildert. In den Kapiteln 4 bis 6 wird uns unsere Verantwortung hier auf der Erde gezeigt. Kapitel 1 bis 3 sind wir im Himmel, in Kapitel 4 bis 6 wieder auf der Erde, aber wir kommen vom Himmel. Wenn wir in Kapitel 4 fortsetzen, sind wir im Himmel gewesen. Und dann darf es, wenn wir wirklich auch dort unsere Gedanken gehabt haben, unser Geist ist dort gewesen, wir sind mit Paulus dort gewesen, wenn wir diese ersten drei Kapitel lesen, dann wird man vielleicht öfter auch von uns sagen können, sie nahmen wahr, dass sie bei Jesus gewesen waren. Als Petrus und Johannes verhaftet wurden, hat man ja dieses festgestellt. Sie mussten daran denken, sie waren bei Jesus gewesen. Ja, Jesus ist nicht weit weg und er will mit uns sein Werk hier auf der Erde tun. Wie es in der Apostelgeschichte heißt. Wie fängt der Lukas an, die Apostelgeschichte zu schreiben? Einen ersten Bericht habe ich verfasst, o Theophilus, von allem dem, das Jesus begann zu tun und zu lehren. Jesus handelte und nachdem er gehandelt hatte, konnte man glauben, was er sagte. Sein Handeln unterstützte das, was er sagte. Aber er hat erst getan und dann hat er gesprochen. Er hat beides getan. Davon hatte Lukas berichtet in dem Lukas-Evangelium. Aber die Apostelgeschichte ist der zweite Teil seines Berichtes, den er schickt an seinen Freund Theophilus. Und in diesem Brief oder in diesem Schreiben, die Apostelgeschichte, scheint er Fortsetzung zu machen und zu schildern, was Jesus weiter getan hat und was er weiter gesagt hat. Wenn man die Apostelgeschichte einmal von dort her liest, von dieser Perspektive, von diesem Blickwinkel aus, dann gewinnen diese 28 Kapitel bessere Bedeutung für uns. Die Apostelgeschichte ist ein Handeln, nicht nur der Apostel, sondern ein Handeln Jesu. Und was dort gesagt wird, sagt Jesus. Es ist also ein sehr wichtiges Buch, aber es zeigt uns, was Paulus uns zeigen will in den Kapiteln 4 bis 6 im Epheserbrief. Jesus bleibt nicht im Himmel und befiehlt uns, jetzt mach du das dort und dort und dort, sondern er kommt, er ist hier in dieser Welt und er will in und durch uns sein Werk tun. Und davon sprechen die Kapitel 4 bis 6. Wir sind immer noch in den Kapiteln 1 bis 3. Heute Abend will ich Fortsetzung machen mit Kapitel 2, Vers 11. Aber dieses zweite Kapitel steht inmitten von drei Kapiteln, in welchen uns, wie gesagt, die Vorrechte des Christen, der Gemeinde Jesu, gezeigt werden. Wir sind herausgeholt aus der Sünde und gestellt zur Rechten unseres Herrn im Himmlischen. Dort sitzen wir mit ihm. In Kapitel 1 sind unsere Vorrechte in Christus Gegenstand des Gebetes des Apostels Paulus. Kapitel 1, Vers 3 bis Kapitel 2, Vers 3 sind zwei Sätze. Ein Satz, Kapitel 1, 3 bis 14, wo Paulus die Vorrechte Gottes zum Anlass nimmt, Gott zu loben. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesu Christi, der uns mit jedem geistlichen Segen in himmlischen Bereichen segnete. Und dann fährt er fort, von dem zu sprechen, was Gott für uns tat, bis Vers 14. Und dann geht es weiter mit dem Gebet. Dann fängt er an zu berichten, wie er für die ephesischen Christen dankt und weiter für sie betet. Also, das ganze Kapitel 1 hat mit Gebet zu tun und nimmt die großen Wohltaten Gottes und das Anliegen von Gläubigen in Christus ins Gebet. Lob und Dank und Fürbitte sind das Thema von Kapitel 1 in Verbindung mit unseren Vorrechten in Christus, den großen Segnungen, die wir in ihm haben. Und wie geht es dann weiter in Kapitel 2? Nun, wir sprachen in den vergangenen drei Abenden von der großen Retterliebe Gottes. 1 bis Vers 10, Vers 1 bis 10. Die große Retterliebe Gottes. Und Paulus fährt dann fort in Vers 11 und sagt, deshalb denkt. Weil Gott seine große Retterliebe uns gezeigt hat, sollen wir denken. So steht es in Vers 11 geschrieben. Denkt daran. Denkt an das, was Gott für euch getan hat. Und denkt an das, was ich jetzt weiterschreiben werde über dieses Thema, die Versöhnung mit Gott. In den Versen 1 bis 10 in Kapitel 2 wird uns geschildert, wie jeder von uns gerettet wird, wenn er zum Heil in Jesus Christus kommt. Wie sieht diese Geschichte aus? Jeder Einzelne kommt auf diesem Wege. Er war tot in Sünden, Übertretungen. Er stand unter der Herrschaft Satans und er stand in der Gebundenheit der Sünde. Unter dem Zorn Gottes. Das ist das Los eines jeden Menschen außer Christus. Und ab Vers 4 schildert er die große Retterliebe Gottes auf diesem dunklen Hintergrund. Da gebraucht er verschiedene Ausdrücke, um diese Retterliebe uns groß zu machen. Er spricht von der Barmherzigkeit Gottes nebst der Liebe Gottes. Er spricht viel von der Gnade Gottes in diesen Versen. Er spricht von der Gabe Gottes des Heils. Er spricht von dem, das Gott für uns und an uns tut. Er macht aus uns etwas. Wir brauchen nicht viel zu machen für ihn. Wir brauchen nicht zu wirken, um Gott zu beeindrucken. Nein, sagt Paulus, er arbeitet an uns. Das ist das Evangelium. Bei uns ist so schnell in Gedanken und Mund das, was wir für Gott tun sollten, nicht wahr? Wir fühlen uns so verpflichtet Gott gegenüber. Das ist nicht das große Thema des Evangeliums. Wer im Evangelium steht, der weiß, was Gott für ihn getan hat. Das ist das große Thema. Und das will Paulus in diesen ersten drei Kapiteln uns groß machen, was Gott für uns getan hat. Seine große Retterliebe für jeden von uns. In den Versen 11 und ferner geht es weiter mit diesem Thema, aber in einer etwas anderen Form. Wenn der Einzelne in den Versen 10 eher im Vordergrund ist, im Blickwinkel, ab Vers 11 steht die Gemeinschaft eher im Vordergrund. Das heißt, wenn Gott uns rettet, kommt eine Gemeinschaft zustande. Wir werden nicht nur als Einzelne gerettet und kommen in den Himmel als Einzelne, sondern es gibt Gemeinde oder Gemeinschaft. Etwas verbindet uns in Christus. Und das will er zum Ausdruck bringen ab Vers 11. Vorher, sagt er, waren wir wirklich einsame Menschen. Ohne Gemeinschaft mit dem Volk Gottes? Ja, ohne Gott. Aber Christus. Eigentlich ist die Linie ab Vers 11 sehr ähnlich der Linie von 1 bis 10. Er schildert zunächst unsere Vergangenheit, schildert den Weg der Rettung und weist auch den Weg in die Zukunft. Lesen wir einmal diese Verse langsam und ich mache einige Bemerkungen, während ich lese. Darum, weil Gott seine große Retterliebe in den Versen 1 bis 10 uns gezeigt hat, darum denkt daran, an das, was ich jetzt schreibe. Denkt noch einmal nach, woher hat Gott uns herausgeholt? Aus was hat er uns herausgezogen? Darum denkt daran, dass früher, bevor ihr Christen wurdet, bevor ihr zu Jesus kamt, ihr im Fleisch, die von den Völkern, Luther übersetzt Heiden, in der Elberfelder Übersetzung steht Nationen, etwas unglücklich, denn sie waren nicht Nationen. Sie waren einzelne Menschen in einer Provinz und bildeten keine Nation. Sie waren Menschen außerhalb des Volkes Israel. Sie waren Menschen, die nicht in dem Raum lebten, wo Gott sich geoffenbart hatte. Sie waren Menschen von den Heiden. Das ist das Wort, was das Wort eigentlich bedeutet. Menschen, die von Völkern stammten, die nicht Israeliten waren. Im Alten Testament wird die ganze Menschheit aufgeteilt in zwei Gruppen, ungleich großen Gruppen. Eine sehr kleine Gruppe ist das Völklein Israel, in dem Gott sich offenbart und durch das Gott sich offenbaren will in dieser Welt. Und auf der anderen Seite sind die Völker, die verschiedenen Völker und die Menschen in diesen Völkern. Im Neuen Testament haben wir immer noch diese zwei, aber wir haben eine dritte Aufteilung. Die Schrift spricht im Neuen Testament von Israel, von den Heiden oder Nicht-Israeliten, von denen, die von den Völkern sind, und von der Gemeinde. Das heißt, die Gemeinde ist das neue Volk Gottes, zu dem Menschen aus Israel und aus den Völkern gesammelt werden. Menschen werden gesammelt hin zur Gemeinde. Jakobus sagt in der Apostelgeschichte 15, Gott ruft sich ein Volk aus den Völkern, einschließlich Israel. Aus den Bereichen des Alten Testamentes kommen einzelne Menschen und bilden ein neues Volk, eine neue Gemeinschaft. Sie haben Gemeinschaft in Christus, haben vieles gemeinsam. Paulus wird mehr davon sagen in Kapitel 3. Ihr im Fleisch, das heißt, was euer Leben in dieser Welt betrifft, euer leibliches Leben, von daher stammtet ihr aus Völkern, die nicht Israeliten waren. Im Fleisch wart ihr die von den Völkern, die Unbeschnittene genannt werden. Menschen, die nicht Israeliten waren, wurden Unbeschnittene genannt oder die Unbeschneidung, die Nichtbeschneidung. Die Israeliten wurden die Beschneidung genannt. Und die Israeliten haben verächtlich gesprochen von den Unbeschnittenen, das heißt von denen, die nicht geheiligt waren im Volke Gottes. Unbeschnittene genannt werden von der sogenannten Beschneidung von Israel. Die Beschneidung war eine, die am Fleisch mit der Hand geschieht. Dass ihr zu jener Zeit, und diesen Begriff jener Zeit, diesen Ausdruck jener Zeit, wollen wir behalten, denn gleich kommt ein Ausdruck, der diesem gegenübersteht. Zuerst jene Zeit, früher, damals und dann jetzt, zu dieser Zeit. Gegenüberstellung. Einmal so, jetzt anders. Dass ihr zu jener Zeit ohne Messias wart. Wenn Sie Ihre Bibel dabei haben und schauen, hineinschauen in Kapitel 12, dann steht bei ihnen höchstwahrscheinlich Christus. Christus, Messias und Gesalbter sind dasselbe Wort. Messias ist ein verdeutschtes hebräisches Wort. Christus ist ein verdeutschtes griechisches Wort. Das eigentliche, ursprüngliche deutsche Wort heißt Gesalbter. Meschiach vom Hebräischen heißt Gesalbter. Das kann ein König sein, das kann ein Priester sein, das kann ein Prophet sein. Das kann der Messias sein im Alten Testament. Man muss dann den Zusammenhang konsultieren, dort hineinschauen. Es meint ganz einfach jemand mit Öl gesalbt. Christus, so sagen wir im Deutschen, Christos im Griechischen, bedeutet auch in der griechischen Sprache jemand, der mit Öl gesalbt wurde. Und dieses Wort wird gebraucht, um das hebräische Wort, das wir vom Alten Testament her kennen, Meschiach, zu übersetzen. Wo im Alten Testament Meschiach steht, da steht im Neuen Testament Christus. Wenn ein Vers aus dem Alten Testament zitiert wird im Neuen Testament, wo dieser Name vorkommt, dann kann man Christus gebrauchen. Und wenn wir jetzt wirklich übersetzen wollten, dann müssten wir hier schreiben, dass ihr zu jener Zeit ohne Gesalbten wart. Aber ich habe Messias geschrieben. Warum? Weil dieser Name für uns eine etwas besondere Bedeutung gewonnen hat, sodass wir die Zusammenhänge mitkriegen. Messias heißt für uns in unserer Sprache, in unserer Denkweise im Christentum, heißt der verheißene Erlöser. Der Messias im Alten Testament war der, der verheißen war und kommen sollte, um die Welt zu erlösen. Wenn wir Christus im Neuen Testament lesen, dann ist das für uns schon näher, den kennen wir. Aber wir denken dann nicht daran, dass er im Alten Testament der verheißene Messias war. So haben wir heute uns daran gewöhnt, einen kleinen Unterschied zu machen zwischen Christus und Messias. Wir haben jetzt zwei Wörter, die zwar dasselbe bedeuten, aber verschiedene Vorstellungen in uns hervorrufen, wenn wir sie hören. Und Gesalbter, das klingt für uns noch anders, aber sie sind eigentlich dasselbe. Jetzt müssen wir uns vergegenwärtigen, was Paulus hier sagt. Zu jener Zeit wart ihr ohne einen Gesalbten. Das heißt, den von Gott gesalbten Erlöser, von Gott erwählten Erlöser. Gesalbt wurde das Haar, um es schön zu machen. Auch die Haut, um sie schön zu machen. Dieser Begriff wurde allmählich dazu verwendet, um den zu bezeichnen, den Gott ganz besonders herausstellte im Volk. So wird Saul herausgestellt und er ist der Gesalbte Gottes, der König Israels. David wird herausgeholt aus seiner Familie, aus dem Volk und herausgestellt als der künftige König. Samuel hat ihn zu salben. Propheten, junge Männer vielleicht wie Elisa, werden geholt aus ihrem, vom Ackerfeld, von ihrer täglichen Arbeit. Komm, sagt Elia, du sollst Prophet sein und begießt ihn mit Öl. Das heißt, er wird von Gott erwählt und herausgestellt als etwas Besonderes, als ein in Gottes Augen Schöner, der von ihm vorzüglich ist und der er jetzt eine besondere Aufgabe von ihm bekommt. Und Jesus Christus ist der Besondere, der Schöne, der, der die schönste Aufgabe wahrnimmt, um uns zu Gott zurückzubringen. Es gibt ja sehr, sehr viele Verheißungen im Alten Testament über diesen Messias. Aber sie galten zunächst dem Volke Israel. Gott hatte diese Verheißungen hinein in Israel gesprochen. Gott hatte auch durch Propheten zu den Heiden gesprochen. Wir haben ja in der Einleitung davon gelesen, dass Gott oft und auf verschiedene Art und Weise durch die Propheten sprach. Das war hauptsächlich in Israel. ab und zu hat ein Prophet auch zu den Völkern gesprochen. Zu Edom, das heißt den Nachkommen von Esau, oder zu Assyrien und so weiter. Das waren dann oft Gerichtsankündigungen. Die Verheißung des Heils war eine Verheißung, die ganz besonders in Israel hineingelegt wurde. Natürlich sollte Israel diese Botschaft weitertragen, aber die Botschaft wurde Israel geschenkt. Die Bibel spricht von Orakeln, das heißt vom Wort Gottes, das aufgehoben wird wie etwas Kostbares. Gottes Wort war Israel geschenkt, damit Israel es aufhebe und weitergebe. Israel war nicht treu in dieser Aufgabe. Aber hier sagt Paulus von den Nicht-Israeliten, die um Ephesus herum waren meistens Heiden. Und jetzt schreibt er an sie und sagt, ihr wart damals, bevor ihr zu Christus kamt, ohne eine Verheißung, ohne den Messias. Ihr hattet keine Hoffnung auf Rettung. Die Aussichten für euch waren gleich null. Aber Paulus selbst hat ihnen die Botschaft gebracht vom Messias Israels und hat ihnen erzählt, schaut einmal, der Messias Israels, der dort verheißene Erlöser, war nicht nur für Israel gedacht, sondern für die ganze Welt. Und tatsächlich wiederholt hat Gott zu Israel gesprochen, zum Beispiel durch Jesaja, dass diese Botschaft für die ganze Welt war, für alle Völker. Aber die Epheser hatten nicht davon gehört. Sie waren ohne diese Botschaft, ohne einen verheißenen Messias. Dass ihr zu jener Zeit ohne Messias wart, ausgeschlossen von der Bürgerschaft Israels. Ausgeschlossen von der göttlichen Gemeinde jener Zeit. Nicht Bürger, nicht Mitglieder des Volkes Gottes, nicht Mitglieder des Volkes Gottes jener Zeit. Ausgeschlossen. Übrigens, jeder Nichtchrist, jeder, der noch nicht zu Jesus gefunden hat, ist auch heute immer noch ausgeschlossen aus dem Volke Gottes. Er ist nicht ein Teil von der Gemeinschaft von Menschen, mit der Gott zu tun hat. Er ist außerhalb, ausgeschlossen. Er muss draußen stehen. Gott hat es mit seiner Gemeinde zu tun, mit seinem Volk, mit dem erlösten Volk. So wie damals die Epheser ausgeschlossen waren aus der Bürgerschaft Israels, aus dem Volk Gottes, so sind alle Menschen, die noch nicht zu Jesus gekommen sind, immer noch ausgeschlossen. Und zwar auch aus dem neuen Volk Gottes. Und fremde den Bündnissen der Verheißung. Was ist ein Bund? Man sagt oft, ein Bund ist ein Vertrag, und das kann der Fall sein. Aber wenn Gott einen Bund macht, dann ist das geradezu eine einseitige Verpflichtung. Er verspricht uns seine Treue. Er verpflichtet sich uns. Und das hat er getan beim Volk Israel. Er hat eine große Verheißung, die Verheißung des Messias, des Erlösers der Welt, dem Volke Israel gegeben und hat diese Verheißung bestätigt mit mehrmaliger Verpflichtung. Er hat diese Verpflichtung Abraham mitgeteilt. Er hat diese Verpflichtung, diesen Bund Isaak mitgeteilt, Jakob, immer wieder über David. Bündnisse, das heißt vielfache Verpflichtserklärungen, Pflichterklärungen Gottes, Loyalitäts-, Treueerklärungen Gottes den Menschen gegenüber. Und das war in Israel hineingelegt. Aber die Epheser waren ja außerhalb Israel. Sie waren fremd für diese Verheißung und fremd für die Bündnisse, die diese Verheißungen bestätigten. Außerhalb. Ein furchtbares Los. Draußen stehen zu müssen, in der Kälte dieser Welt. Fremde den Bündnissen der Verheißung. Hoffnung hattet ihr nicht. Hoffnung hatten sie nicht. Keine Hoffnung. Wissen Sie, was es heißt, keine Hoffnung zu haben? Waren Sie schon einmal in einem furchtbaren Schneesturm und Sie kannten nicht ein noch aus, wussten nicht, wo Sie waren? Wenn Sie von Russland kommen, dann möglicherweise. Ja. Etwas Furchtbares, kein Licht zu sehen, verloren zu sein, keine Hoffnung zu haben. Ich war als kleines Kind, für mich gesehen, hoffnungslos verloren, hatte mich verirrt. Wir waren beim Onkel, bei den Verwandten zu Besuch und Vater und der Onkel gingen aufs Feld, um das Korn zu besichtigen. Und ich weiß nicht, ob ich mitgegangen war oder hinterher trödelte. Auf jeden Fall, ich wollte wohl dabei sein, aber hatte mich dann doch verirrt. Ich war noch klein und wahrscheinlich nicht so groß, wie das Korn gewachsen war. Und kam dann endlich irgendwo bei einem anderen Hof, tauchte ich dann auf. Aber im Wald, dort, der an den Hof grenzte, und wussten, war hier jetzt im Gebüsch und konnte nicht weiter. Und die anderen haben gesucht und gesucht und gesucht. Ein verirrter Junge, hoffnungslos. Wenn jetzt niemand kommt, da sitze ich, ja. Wie soll ich am Leben bleiben? Aber genauso war es, als ich 12 Jahre alt war. Ich erzählte Ihnen davon am Mittwoch. Man ist ohne Hoffnung. Ich wusste nicht, wie ich einen Heiland bekäme. Andere um mich her waren Christen. Aber ich war in der Nacht und ich wusste nicht aus noch ein, ohne Hoffnung. Wie soll ich zu Jesus finden? Wie soll ich zu Gott kommen? Wie bekomme ich einen vergebenden Gott? Ohne Hoffnung waren die ephesischen Christen. Wenn nicht ein von Gott gesandter Hirte gekommen wäre nach Ephesus und hätte die Botschaft von Jesus dort ausgerichtet, dann hätten sie weiter ihrer Diane und in ihrem Tempel dort angebetet. Bei den Heidengötzen wären sie geblieben und dann anschließend beim Tode in eine ewige Verlorenheit gegangen. Ohne Hoffnung wart ihr. Und, jetzt das Letzte, ohne einen Gott wart in der Welt. Ohne einen Gott. Stimmt das? Hatten die Epheser keinen Gott? Sie hatten ja ihre Diana. Es war einer der 7 Wunder jener Zeit. Wir wissen doch aus der Apostelgeschichte, wie man sie ereiferte für diesen Götzen. Götzen gab es genug in jener Zeit. Gottheiten gab es genug. Zeus, Jupiter, Merkur, wie sie alle hießen. Viele Götter gab es, Gottheiten. Und doch, sagt Paulus, ohne Gott. Das sind keine Gottheiten. Das sind Vorstellungen im Hirn von Menschen, die stellen sich das so vor. Aber die Geschichten von diesen Göttern, und es gibt in der alten griechischen Literatur viele Geschichten über solche Götter, wie sie sich verhalten haben, manchmal gut, manchmal böse, so wie die Menschen sich das halt vorstellten. Aber das waren alles gesponnene Geschichten. Die waren keine wahren Geschichten. Das hatte sich nie zugetragen. Diese Personen gab es überhaupt nicht. Aber der Mensch braucht einen Gott. Und so stellt er sich einen vor. Aber Paulus sagt, im Grunde wart ihr ohne einen Gott. Wenn sie nicht den Gott Israels hatten, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dann hatten sie keinen, wie immer auch sonst ihre Götter geheißen haben mögen, ohne einen Gott. Und mein lieber Freund, wenn sie noch nicht zu Jesus gefunden haben, sind auch sie ohne einen Gott. Sie mögen an Gott glauben, aber er ist nicht ihr Gott. Und sie sind nicht sein Eigentum. Wer nicht Jesus hat, der hat nicht Gott. Wer Jesus hat, der hat Gott. Und nicht nur einen Gott, sondern ihn hat ihn als Vater. Gott bekommt man durch Jesus Christus. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich aber durch ihn kommt man zum Vater. Er ist vom Vater gekommen, um uns Gott, seinen Vater, zu zeigen. Ohne Gott wart in der Welt. Es gibt manche Menschen, die haben zu Christus gefunden, aber sie leben heute ohne Gott. Sie gehen in den Tag hinein, ohne zu beten, ohne mit Gott zu rechnen. Sie gehen ihren eigenen Weg, haben sich abgewandt von ihrem Gott. Viele Christen leben so. Und das sind Christen oft, die noch in der Gemeinde sind. Sie meinen, es steht gut, weil sie eben noch Mitglieder der Gemeinde sind. Aber das ist keine Garantie. Ihr Leben leugnet ihr Bekenntnis. Sie lesen kaum im Worte Gottes. Ihr Gebet ist ein Hersagen von Gebetsausdrücken, aber ihr Herz ist nicht dabei. Ich weiß, was das ist. Man kann christliche Wörter sagen, man kann Sätze bauen, die christlich sind und von einigermaßen vom Wort Gottes gefüllt, aber man sagt sie so her, man hat ein Gebet hergesagt. Aber man hat nicht wirklich zu Gott gebetet, zu geredet. Im Herzen lebt man eigentlich ohne Gott. Ein jeder von uns sollte sich immer wieder prüfen, lebe ich denn wirklich mit Gott oder an ihm vorbei? Wie sieht mein Leben aus? Bin ich wirklich eine lebendige Rebe am lebendigen Weinstock? Oder bin ich jemand, von dem man weiß, ja, er gehört auch dazu und man verbricht ja nicht groß irgendein Gesetz, aber im Herzen ist es leer, traurig. Ich bedauere solche Leute, sie tun mir leid. Sie können jung sein, sie können alt, älter sein, und man merkt, das Herz ist leer. Sie haben nicht die Freude an Jesus. Er bedeutet ihnen so wenig. Sie leben von Brösamen. Sie leben von Knochen, nicht von Milch und Honig und vom Fleisch des Himmels, vom Manna des Himmels. Solche Worte sollten uns zu einem neuen Bedenken rufen. Wir fahren fort mit Vers 13. Nun aber, hören wir es? Früher, zu jener Zeit, hieß es vorhin, und jetzt heißt es, nun aber, jetzt aber, in dieser Zeit. Nun aber, in Christus Jesus, wurdet ihr, die ihr früher fern wart, nahe. Ihr wurdet nahe. Durch das Blut Christi. Das ist die Hauptaussage der Verse 13 bis 16. Vers 13 ist die Hauptaussage. Nun aber in Christus Jesus wurdet ihr, die ihr früher fern wart, nahe durch das Blut Christi. In diesem Vers gilt es, einiges zu unterstreichen bzw. hervorzuheben, wie wenn wir jetzt einen gelben Stift hätten. Das erste, in Christus Jesus. Das heißt, in ihm geschah dieses. Sie kamen näher, sie wurden nahegebracht aus der Ferne, und zwar in Christus Jesus. Die Frage ist hier, soll man jetzt übersetzen, denn der deutsche Text ist ja nicht der, den Paulus geschrieben hat. Er hat nicht Deutsch gesprochen, sondern er hat Hebräisch und Griechisch gesprochen und Griechisch geschrieben. Der Epheserbrief wurde zuallererst in Griechisch geschrieben an diese Christen in und um Ephesus. Und er hat nicht Deutsch geschrieben. Wir aber im Deutschen müssen jetzt wissen, wie sagen wir das im Deutschen, was er im Griechischen geschrieben hat. Da gibt es einige Möglichkeiten. Wir können in Christus Jesus sagen, wir können aber auch durch Christus Jesus sagen, oder wir können in Verbindung mit Christus Jesus sagen. Alle drei würden wahrscheinlich ein Stück Wahrheit zu dem beitragen, was Paulus sagen möchte. Aber wenn wir es ganz einfach machen wollen, dann sollten wir vielleicht durch Christus Jesus sagen. Das heißt, es ist durch ihn gekommen, dass wir nahe geworden sind. Nun aber, durch Christus Jesus oder in Verbindung mit ihm, wurdet ihr, die ihr früher fern wart, nahe. Die Wörter fern und nahe sollten eigentlich in Anführungsstriche stehen. Warum? Sie kommen aus dem Alten Testament. Sie sind ein Zitat, diese zwei Wörter. Im Alten Testament ruft der Prophet Israel auf, zurück zu Gott zu finden, weil es fern ist. Dies sind Wörter, die von Israel sprechen. Zunächst einmal im Alten Testament. Im Alten Testament sind viele Israeliten weg von Gott gelaufen. Sie sind noch Israeliten. Wie ich vorhin sagte, es gibt Christen, die sind auch immer noch dabei im Volke Gottes. Aber sie leben an Gott vorbei, praktisch. Sie leben nicht jeden Tag in der Frische der Gemeinschaft mit Jesus. Und so waren viele Israeliten von Gott weggelaufen und lebten für sich selbst. Und der Prophet geht ihnen gleichsam hinterher und ruft, kommt zurück zu Gott. Und gebraucht dieses Wort, sie sind fern von Gott. Und dann gibt es eine Prophetie, eines Tages werdet ihr nahe sein. Das heißt, im Volke Israel gab es zwei Kreise. Wenn wir den größeren Kreis nehmen, dann haben wir das Volk Israel als Ganzes. Und dann ziehen wir einen inneren Kreis, und das waren die Treuen in Israel. Man nannte sie auch Chassidim, die Frommen, die Treuen, die bei Gott geblieben waren. Diese konnten auch die Heiligen genannt werden, das heißt, die Gott geweihten, die ihm gewidmet waren, nicht notwendigerweise sündlos. Das waren sie auf jeden Fall nicht. Aber sie gehörten Gott und wollten bei Gott bleiben. Aber die anderen waren weggelaufen von Gott und die waren fern von ihm. Nun gebraucht Paulus diese zwei Wörter, wenn er an die Epheser schreibt. Er spricht von nah und fern. Als Jesus in die Welt kam, gab es in Israel immer noch diese zwei Kreise. Er kam in sein Eigentum, steht's geschrieben. In welchem Buch? Johannes Evangelium, Kapitel 1. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Israel war sein Eigentum, Israel war sein Volk. Er wurde gesandt zum Hause Israel, sagt er. Aber diese als Volk, als Ganzes, haben ihn nicht aufgenommen, sondern sie haben ihn ans Kreuz gebracht. Wie viele ihn aber aufnahmen, das ist der innere Kreis. Es waren einige, die waren bei Gott geblieben und solche konnten ihn sofort identifizieren als den Messias und haben ihn aufgenommen. Dazu gehörten die Eltern von Jesus, die Mutter und der Mann der Mutter von Jesus, Josef. Das waren Gotttreue, ja. Die waren sofort dabei. Dazu gehörten die Hirten. Dazu gehörte die Anna in Jerusalem, die Prophetin, die ja Tag aus, Tag ein im Tempel dort war und Gott lobte und betete, prophezeite. Dazu gehörte Simeon, nicht wahr? Der war bald dabei, denn er war schon ein Jünger Gottes und als der Messias war, war es ein kleines für ihn, ja, zu ihm zu kommen. Keine Brücke, keine Kluft. Er war schon in der Gemeinschaft mit Gott. Und als der Messias kam, war er einer von denen, die dazu gehörten. Es gab noch andere, wenige zwar, aber es gab solche, die sofort dabei waren. Aber dann gab es andere, die mussten erst gerufen werden. Da war zum Beispiel der Levi, hieß auch Matthäus. Matthäus Levi war ein Zöllner. Und Jesus kam vorbei bei seiner Zollhütte und rief ihn, und sofort war er bereit zu kommen. Er war nicht ein treuer Israelit. Er war Gott untreu geworden. Er war einer von denen, die fern waren in Israel. Aber Jesus rief ihn und er ließ sich rufen. Und so gab es schon damals, als Jesus hier auf der Erde lebte, solche, die nahe waren und solche, die fern waren, aber dann nahe kamen. Und so gibt es diese immer wieder in der Welt. Und als Jesus gestorben war und dann auferstand, wurde die Botschaft weitergetragen. Die kleine Gemeinde in Jerusalem war nicht sehr groß. Als Jesus gestorben und auferstanden waren, waren es etwa 500 Leute, die ihm die Treue gehalten hatten. Wir wissen nicht, wie viele am Pfingsttage dabei waren. Die Zahl 120 steht in Kapitel 1, nicht in Kapitel 2. Und dort in Verbindung mit einem Geschehen an einem Tag, das heißt, an dem einen Tag waren etwa 120 Leute da. Wie viele an den anderen 9 Tagen da waren, wissen wir nicht. Paulus sagt uns, dass etwa 500 da waren, die ihn sahen als Auferstandenen. Wie viele mehr es noch war, wissen wir nicht, aber wenigstens so viele. Eine kleine Gemeinde, die bereit war, den Heiligen Geist zu empfangen am Pfingsttage. Aber am Pfingsttage ließen sich dann viele rufen. Und so vergrößerte sich die Zahl sofort auf einige Tausende und bald auf 5000. Und so ging es weiter. Ihr wart fern und wurdet nahegebracht durch Jesus Christus in Verbindung mit ihm, mit seiner Botschaft. Aber in Christus wurdet ihr, die ihr früher fern wart, nahe zu Gott und nahe den anderen, die Gott nahe waren. Beides muss hier gesehen werden. Durch das Blut Christi. Durch das Blut Christi. Was ist es um dieses Blut? Warum spricht Paulus von Blut? Weil er an Opfer denkt. Das Opfer in Israel, das Schlachtopfer, musste blutig sein. Warum? Nun, Gott hatte schon lange zuvor deutlich gemacht, dass das Leben im Blut sei. Und wenn das Blut jetzt floss, das Tier wurde getötet, geschächtet übrigens, damit das Blut fließen konnte. Und wenn das Blut aus dem Körper floss, war das ein sichtbares Zeichen, dass das Tier gestorben war. Es starb ja nicht für sich selbst, sondern für den, der es als Opfer brachte. Das Blut war ein Zeichen, dass Leben geflossen war, dass Leben gelassen worden war für ein anderes Leben. Ein stellvertretendes Opfer, ein Todesopfer. Nun sagt Johannes der Täufer, wenn Jesus auf die Bühne der israelitischen Geschichte kommt, schaut, da ist Gottes Lamm, Gottes Opferlamm. Die Israeliten hätten das behalten sollen. Und als 3 oder 4 Jahre später Jesus am Kreuz hing, dann hätten sie verstanden, was Johannes gemeint hatte. Jesus blutet reichlich von den Peitschhieben, von der Dornenkrone, von den Nägeln, vom Speerstich. Das heißt, es ist sichtbar, dass er sein Leben gelassen hat. Und wir wissen, er ließ es für andere, für Israel zunächst, aber für die ganze Welt. Jesus ist das Opfer für alle. Und wir dürfen persönlich kommen und sagen, es war für mich. Als Jesus sein Leben als Opfer gab, als lebendiges, als sterbendes Opfer für uns, dann sagt Paulus, kamen Menschen nahe zu Gott. Das heißt, Jesus ist in seinem Tode eine Brücke. Es ist wie wenn zwischen uns und Gott eine große Kluft wäre, eine unendlich tiefe Kluft, und niemand von uns könnte diese Kluft überbrücken. Aber Jesus ist über diese Kluft zu uns gekommen und ist am Kreuz gestorben. Und dieses Kreuz kann man legen über die Kluft gleichsam. Und wir dürfen über dieses Kreuz, wenn wir zum Kreuz kommen, wird es uns zur Brücke zu Gott. Und die Kluft wird überbrückt. Wir sind nahe gekommen zu Gott und zu allen denen, die Gemeinschaft, bereits Gemeinschaft haben mit Gott. Das Nahe in diesem ganzen Text bezieht sich auf beide, auf Gott und auf die, die schon bei Gott sind. Und das heißt, dass wir in eine Gemeinschaft kommen, in eine neue Gemeinschaft. Viele Christen kennen diese Gemeinschaft nicht. Sie kennen zwar Versammlungen, sie kennen das Beiwohnen von Versammlungen, aber sie kennen nicht Gemeinschaft. Sie kennen nicht den Austausch mit anderen Christen, wo man über Gott spricht, mit anderen zusammen betet, ganz spontan, wo immer das ist, ob das in einem Versammlungsraum oder auf dem Ackerfeld ist oder zu Hause, irgendwo. Gemeinschaft. Studieren Sie einmal die Apostelgeschichte und notieren Sie sich, wie viel christliches Leben, Gemeindeleben oder geistliches Leben sich abspielt außerhalb der Versammlungen. Der größere Teil des Lebens eines Christen spielt sich ab als Christ außerhalb der Zusammenkünfte. Ich denke, wir erwarten manchmal zu viel von den Zusammenkünften. Hier sollen sich die Menschen bekehren, hier sollen sie wachsen, hier sollen sie belehrt werden und so weiter. In der Schrift ist das ein großes Stück anders. Dort bekehrt man sich außerhalb der Versammlungen. Dort kann man wachsen außerhalb der Versammlungen. Dort kann man beten außerhalb der Versammlungen. Dort trifft man sich ganz spontan immer wieder. Ich finde in der Heiligen Schrift schon Zusammenkünfte nebst der regelmäßigen. Es gibt die regelmäßige Zusammenkunft und wahrscheinlich war sie meistens am Tag des Herrn, das heißt am Sonntag. Aber sonst gibt es Andeutungen, dass mal eine Gebetsstunde stattfand oder eine Missionsversammlung oder evangelistische Veranstaltungen und so weiter. Aber man darf sich das so vorstellen, dass die ersten Christen, nun die allerersten Christen, die sind ja täglich zusammengekommen, das stimmt. Aber bald ist das auch vorbei gewesen. Und die Schrift spricht später von der Zusammenkunft am Tag des Herrn, das heißt am Tag der Auferstehung, am Sonntag. Im Russischen heißt ja dieser Tag Tag der Auferstehung, nicht wahr? Auferstehungstag. Sogar die Kommunisten mussten Sonntag so bezeichnen, nicht wahr? Ja, die Atheisten. Also, dann kamen sie zusammen. Aber meinen Sie tatsächlich, dass die Sklaven immer frei bekamen, eine Gebetsstunde am Mittwoch zu besuchen? Ich bezweifle, dass die ersten Gemeinde eine Gebetsstunde hatte am Mittwoch. Ich bezweifle, dass sie eine regelmäßige Bibelstunde hatte. Wir dürfen das haben und Sie dürfen das auch haben. Aber wir können nicht lehren, dass es so sein muss. Manchmal haben wir so viele Versammlungen, dass wir nicht Zeit haben, einander zu besuchen in den Häusern und dort Gemeinschaft zu pflegen. Als Spurgeon ein junger Mann war, ein Prediger, noch nicht in London, aber später auch, als er in London war, er erzählt, wie schön es war, wenn er durch ein Dorf ging und an die Häuser vorbei am Abend und in den verschiedenen Häusern merkte er, da ist jetzt Andachtzeit. Da ist die Familie zusammen, der Vater liest das Wort Gottes, es wird gesungen, es wird gebetet. Erweckung hatte stattgefunden und überall in den Häusern, regelmäßig, Tag für Tag, war Gemeinde im Haus. Die Mini-Gemeinde, die Familiengemeinde, zusammen mit den Hausdienern oft und so weiter, die waren jetzt zusammen, wie wenn man jetzt in der Kirche, im Gotteshaus wäre. Und wenn sie einander besuchten, dann wurde oft von Jesus gesprochen, das kenne ich. Als der Trecker aufkam, dann hatte man weniger Zeit. Aber als wir noch mit Pferden arbeiteten, dann hatte man mehr Zeit zum Beten. Merkwürdig, nicht wahr? Man hat ja den Trecker, um Zeit zu sparen. Mit den Pferden, ja, das Pferd kann nur so und so viele Stunden arbeiten, dann muss man es ausspannen. Ich hatte einen Onkel, der hatte zwei Pferde gespannen. Er hat das eine, hat früh begonnen mit 4 Pferden vielleicht, und da hat er die ausgespannt, irgendwo mitten am Tage, und dann hat er das nächste gespannt. Der hat sehr viel erreicht am Tage natürlich. Aber wir hatten nicht so viele Pferde, und wenn die Pferde müde waren, dann mussten wir ausspannen, nach Hause fahren. Was ich natürlich sehr komisch oder merkwürdig fand, die Pferde waren furchtbar müde, wollen wir sagen, so um 5:30. Aber wenn es Richtung nach Hause ginge, da waren sie mit einmal ganz frisch. Dann ging es nach Hause, ja. Sie wussten, jetzt geht es in die Richtung, ja. Ob der Flug noch im Boden war oder nicht, dann hatten sie viel Energie. Nun ja, dann verbraucht man die letzte Energie, die sie hatten. Aber was geschah in jenen Jahren? Nun, wenn Erweckungsluft wehte, wenn der Herr ein Neues getan hatte unter uns als Kindern Gottes, dann konnte man ab und zu einen Bauern sehen am Zaun, und der Nachbar war gerade mit seinen Pferden auch da. Und wenn sie sich trafen, dann konnten sie mal Halt machen und nicht nur so über die letzten Preise sprechen, sondern wurde der Hut abgenommen, die Mütze, und es wurde zusammen gebetet. Das konnte vorkommen. Man hatte Zeit dafür. Man hatte Zeit, geistlichen Austausch zu pflegen. Das ist etwas Schönes. Als Erweckung in unserem Heimatdorf stattfand, ich war schon im Studium, aber ich hörte davon, ja, dann trafen sich die jungen Leute auf der Straße und sprachen miteinander, und Menschen kamen auf der Straße zum Glauben. Zwei Mädchen waren so überführt von Sünde, dass sie zur Schule gingen. Sie gingen nicht mehr zur Schule offenbar, aber dort war ein Erweckungsherd in einer öffentlichen Schule. Ich habe den Lehrer gekannt, der dort Lehrer war, ein feiner Christ. Er hat das erlaubt. Dort waren Menschen, die zum Glauben kamen. Da kamen sie zur Schule und fanden, soviel ich weiß, dann zum Herrn Jesus. Das ist Spontaneität. Ja? Das ist nicht von Menschen veranstaltetes Form. Da kann der Heilige Geist etwas wichtig machen, das wirklich wichtig ist. Ja. Gemeinschaft unter Gottes Kindern, wo einer sich den anderen dann vornimmt, Bruder, wie geht es? Ja. Oh, wie kostbar war das, als junger Mensch, wenn ein älterer Bruder mal zu mir kam. Kennen Sie den Ausdruck übrigens Knopflochmission? Wer von euch kennt das? Niemand? Wissen Sie, was Knopflochmission ist? Man geht zum Nächsten, ja, Sie haben einen Reißverschluss, ja, das geht dann schlecht. Hier, da kommt ein Bruder und fasst einen so beim Knopf. Bruder, wie geht's? Ja. Wie stehst du zum Herrn Jesus? Ja. Bist du bereit, dem Herrn zu begegnen? Ja. Man kommt ihm nahe. Ja. Ja. Ich war auf der Bibelschule als junger Mensch. Ich hatte ein so großes Verlangen, das Wort Gottes zu lernen. Und dann ging ich auf die Bibelschule. Ich verließ die höhere Schule. Und während dieser Zeit, als ich auf der Bibelschule war, kam eines Tages, ein Missionar war dort gewesen und hatte berichtet. Und dann kam der Lehrer auf mich zu. Ich schätze das bis heute. Und dann hat er gesagt, Herbert, wie ist mit dir? Würdest du es überlegen, Missionar zu sein nach Südamerika oder Zentralamerika? Darüber ging es. Ich war dankbar dafür. Ich bin dann nicht nach Lateinamerika gekommen. Der Herr hat meinen Blick dann anderswo hingelenkt, nämlich nach Europa, wo hier so viel zerstört war und Heidentum eingetreten war und viele Reichgottesarbeiter, die es noch gegeben hatte, vermisst waren. Eine große geistliche Wüste nebst der verbombten Wüste. Und da kamen einige von uns aus verschiedenen Ländern. Ich kannte die deutsche Sprache von zu Hause. Und wir konnten sofort einsteigen und hier mithelfen. Und weil ich Plattdeutsch kannte, war es nicht schwer, Holländisch zu lernen. Ich hatte es schon während des Krieges, es war hier während des Krieges, hatte ich schon etwas Holländisch gelernt und war es ein kleines, bis ich in Holländisch verkündigen konnte und dann später in Deutschland. Wir haben hier mitgeholfen. Aber ich bin dankbar für solche, die angeregt haben. Bruder Herbert, wie steht es? Ja, das brauchen wir. Ich hatte erzählt, glaube ich, am Mittwoch, ich hätte es so gewünscht, dass jemand auf mich zugekommen wäre, als ich etwa 8 Jahre alt war. Niemand kam. Kinder mit 8 Jahren können sich wirklich zu Jesus bekehren, aber sie müssen betreut werden, persönlich betreut werden. Sie können sich noch jünger bekehren. Unsere Kinder sind jünger bekehrt, haben sich jünger bekehrt. Ich denke, alle mit 5 Jahren. Vielleicht bezweifeln Sie das. Aber das waren echte Bekehrungen. Ich habe mit vielen, vielen Menschen gesprochen, als ich evangelisierte. Vielleicht mit einigen Hunderten. Aber meine kleinen Kinder hatten dieselben Fragen. Ein Kind hat dieselben Probleme, nur auf einer anderen Ebene. Aber die Gedankengänge, die Probleme, die Problematik, das heißt, er braucht Hilfe, um zu Jesus zu kommen. Und er will zu Jesus kommen. Er weiß um seine Verlorenheit. Natürlich braucht es vorher Gottes Wort, das in das Leben hineinverlegt ist. Wenn wenig Wort Gottes ist, dann braucht es seine Zeit. Aber wenn Gottes Wort gesagt wurde in der Familie, dann ist das Herz vorbereitet. Ohne dass man von Bekehrung spricht, das kriegen die schon mit. Ohne dass man viel belehrt hat, das kriegen die schon mit. Gottes Wort lesen und weitergeben. Und das Kind saugt es auf, wie ein Schwamm Wasser aufsaugt. Und wenn der Heilige Geist dann den richtigen Zeitpunkt findet, dann gilt es, bereit zu sein. Ich weiß noch, wie einer unserer Kinder, einer der Jungs, wir haben 2 Jungs und 2 Mädchen, der lag auf dem Boden, mit dem Bauch auf dem Boden und schaute sich da ein Buch von meiner Frau an, von seiner Mutter. Und da waren auf der einen Seite so größere Zeichnungen. Und da wurde wohl Jesus am Kreuz geschildert, wenn ich mich nicht irre. Und er hatte so das Heft, so ein Blatt nach dem anderen betrachtet und dann schaut sie so runter und er bleibt ein bisschen lange stehen bei diesem oder bleibt bei diesem einen Bild und dann merkt sie, er heult, er weint. Ja, da muss man jetzt alles lassen, ja. Ich bin dankbar für meine Frau. Sie hat wirklich eine Bürde gehabt für unsere Kinder. Sie waren noch nicht lange auf der Welt. Ja, werden die sich auch, wie wird's mit ihrer Zukunft werden? Werden sie zu Jesus finden, ja? Und sie hatte keine Ruhe, innerlich. Nicht, dass sie getrieben hätte, nicht so. Aber sie hat viel gebetet und hat den Zeitpunkt abgewartet und hat mit ihnen gesprochen, wenn sie offen waren. Sie hat das mit ihrer eigenen Mutter erlebt, wie ihre eigene Mutter sich Zeit genommen hatte für sie, bis sie zu Jesus fand. Und so hat sie es weitergemacht. Wir wollen bereit sein, Ausschau halten, wo Menschen in Not sind. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann wollen wir einander mitnehmen, mithelfen. Bruder, wie geht es dir? Ja? Wir fragen einander, in welcher Sprache es am besten geht. Und wo immer es ist, da können wir uns Zeit nehmen, sofort zu beten. Ich war in Rumänien vor einigen Tagen, vor jetzt schon einige Wochen vielleicht, am Anfang meines Hierseins dieses Mal. Und nach einer Versammlung, ich fuhr mit einem anderen rumänischen Bruder in seinem Fahrzeug, und dann erzählte er, das Thema, das man mir gegeben hatte, war die christliche Familie. Und er war sehr angesprochen nach diesem einen Abend, und dann bekannte er hätte wohl noch 1 oder 2 Kinder, ich weiß nicht wie viel, die noch nicht im Glauben stünden. Und er sagte, er musste bekennen, dass er nicht seiner Pflicht als Vater nachgekommen sei. Aber es wäre ihn so ungefähr, um das Heil seiner Kinder zu tun. Die wären schon wohl erwachsen. Ja, was jetzt tun? Wir waren schon am Ziel. Aber sofort, jetzt sage ich, gut, dann wollen wir jetzt beten. Und da haben wir sofort gebetet für das Seelenheil, für die Rettung seiner Söhne, seiner Kinder. Gemeinschaft. Wir waren Einzelne. In der ganzen Menge kann man ein Einzelner sein, ganz alleine, einsam. Die Gemeinschaft der Welt ist eine einsame Gemeinschaft. Aber wenn man zu Jesus findet, dann ist da eine neue Gemeinschaft, eine neue Verbundenheit, eine neue Möglichkeit, miteinander umzugehen, einander mitzunehmen. Lesen wir die Briefe des Neuen Testaments, das ganze Neue Testament, und dann werden wir merken, wie viel spontane Gemeinschaft da ist, die sich abseits von der regelmäßigen Zusammenkunft abspielt. Das ganze Leben ist Christsein. Das ganze Leben wird getränkt vom Himmel her. Man lebt in dieser Welt als jemand, der im Himmel lebt und bringt himmlischen Weihrauch, himmlisches Aroma in das Leben hinein. Das schenke Gott uns mehr und mehr. Nun lassen Sie mich für heute Abend zum Schluss kommen. Vers 14. Er ist unser Friede. Denn er ist unser Friede. Denn führt in eine Begründung ein. Noch einmal Vers 13 und dann Anfang Vers 14. Nun aber in Christus Jesus oder durch Christus Jesus wurdet ihr nahe, die ihr früher fern wart, nämlich durch das Blut Christi, durch sein Opfer am Kreuz. Denn, warum? Denn er ist unser Friede. Warum sage ich dies, sagt Paulus? Weil Jesus in Person unser Friede ist. Das heißt, wir haben am Anfang von Vers 14 die Zusammenfassung der Erklärung von Vers 13. Ich sagte, Vers 13 ist die Hauptaussage und ab Vers 14 kommt eine längere Erklärung bis Vers 16. 14, 15 und 16 erklären Vers 13, dass wir nahe gekommen sind, nahe zu Gott und nahe zu anderen in Christus. Aber wie ist das geschehen? Und Paulus hält fest, dass es geschehen in der Person von Jesus Christus. Er, seine Person, ist das Geheimnis, dass wir nahe gekommen sind, dass wir Frieden mit Gott haben, dass keine Spannung mehr da ist, dass der Zorn Gottes von uns entfernt worden ist. Friede. Was heißt Friede? Ein großes Wort. Groß im Alten Testament, groß im Neuen Testament. Es bedeutet einiges. Sie wissen vielleicht, dass man in Israel heute mit Shalom grüßt. Shalom heißt Friede. Dieser Gruß kommt vor, oder dieses Wort, ja, dieser Gruß kommt vor im Alten Testament, aber Luther übersetzt anders. Er sagt nicht Friede, übersetzt nicht Friede, wenn Shalom dort steht, sondern geht es dir wohl. Und das ist eine interessante Übersetzung und eine nicht unrichtige. Nach dem Zweiten Weltkrieg, ich war schon zu Hause gewesen, hatte studiert und einige Jahre später neun Jahre nach dem Krieg war ich wieder da und ein Kollege und ich unternahmen eine Reise. Wir wohnten in Holland, unternahmen eine Reise, die uns durch einen Teil von Deutschland führte und dann durch die Schweiz und später nach Österreich, kamen bis Linz, bis zur damaligen Zonengrenze. Als wir durch Deutschland reisten, sahen wir natürlich die verwüsteten Städte. Die kannte ich noch vom Krieg. Es sah nicht viel anders aus als damals. Und dann konnte einem die Frage kommen, wann wird das schließlich anders aussehen? Heute sieht es ja ganz anders aus. Aber es hat lange gedauert, bis diese Verwüstung geheilt wurde. Als wir dann die Grenze zur Schweiz überquerten, fiel mir auf die heile Landschaft. Wir fuhren auf den Straßen, heiler Rasen nebst den Straßen, heile Häuser, schön, kein Zeichen von Zerstörung, kein Zeichen von Bombeneinschlag, nichts, alles sauber, schön, hübsch. Und da dachte ich bei mir, das ist Friede. Das ist Friede. Die Schweiz hatte Frieden gehabt, während ringsumher Krieg herrschte. Und einige fromme Schweizer wohl haben dann ein Schild aufgerichtet in der Nähe von Schaffhausen, oder ist es vielleicht gerade in der Stadt Schaffhausen, an den Rheinfällen, glaube ich, ist es angebracht. Ein Dank Gott gegenüber, dass er sie bewahrt hat, während ringsumher Krieg herrschte. Friede. Friede ist das Wohlergehen dort, wo keine Feindschaft ist. Also es ist zweierlei. Zuerst einmal ist die Feindschaft ausgeräumt. Versöhnung hat stattgefunden. Jesus kam zum Kreuz und hat die Kluft überbrückt zwischen uns und Gott, hat uns versöhnt und hat die Feindschaft, die wir gegen Gott hatten und die er gegen uns haben musste, weil er die Sünde nicht tolerieren kann, er musste die Sünde strafen, er war unser Feind geworden, weil wir Sünder waren, er musste uns verurteilen. Diese Feindschaft zwischen uns und Gott war ausgeräumt. Aber nicht nur das. Christus ist unser Friede, denn er nimmt nicht nur den Zorn Gottes weg und unsere Sünde, die diesen Zorn ausgelöst hatte, sondern er lebt dann in diesem Raum und lässt neues Leben gedeihen, Wohlergehen. Und so ist es mit uns und unserem Leben. Wir kommen zu Jesus, unsere Sünden werden vergeben, wir bekommen Frieden. Aber was dann? Dann gilt es zu wachsen. Das Leben soll gedeihen durch sich Nähren am Wort Gottes, durch Gemeinschaft im Gebet und so weiter. Es ist etwas Herrliches, etwas Wunderbares, dieses Wohlergehen, dieses Wachstum festzustellen, das durch die Gnade Gottes geschehen kann. Ich sehe immer wieder Menschen, von denen man weiß, früher Sünde. Die Sünde hat geherrscht. Aber wenn man weiß, was die Gnade Gottes hier ausgerichtet hat, dann ist man zum Loben Gottes veranlasst. Zu sehen, was die Gnade Gottes im Leben ausrichten kann, ist etwas Herrliches. Nun, wir haben einige kurze Verse betrachtet. Ich muss sie jetzt verlassen. Morgen früh geht's nach Lage in der Nähe von Bielefeld. Und dort haben Bruder Thomas und ich zwei Versammlungen mit Freunden aus der ganzen Gegend, vormittags und nachmittags. Am Sonntag habe ich in der Gemeinde zu dienen und dann in der kommenden Woche geht es Richtung Neuwied, das heißt zunächst Dierdorf, Waldbröl und dann am Samstag, also eine Woche von morgen, sind wir in Neuwied in der Tornei-Gemeinde und auch am Sonntag bin ich da. Also ich bin dankbar für Fürbitte, dass der Herr uns bewahren möge, dass der Herr immer das rechte Wort gibt, ob öffentlich oder im Privaten, und dass der Herr seinen Segen legen darf auf diese Reise, damit man nicht umsonst dem Herrn gedient hat. Das ist unser Wunsch, dass der Herr uns gebrauchen könnte. Allzu schnell kann er uns auf die Seite stellen, wenn wir nicht mehr brauchbar sind. Vielen Dank für alles Zuhören. Und ich wünsche jedem von uns Gottes reichen Segen. Mit Esra möchte ich wünschen, dass die Hand des Herrn zum Guten auf einem jeden ruht.